Herzlich willkommen bei Wolfsgeflüster, ein Podcast für Menschen mit Hund von Menschen mit Hund. Ich bin Mia Pupach.
Und ich bin Christoph Clemens.
Hallo Christoph.
Hi Maria. Wie geht's dir?
Ja, es ist so ein Verlegenheitslachen, weil es geht mir gar nicht mal so gut. Aber es geht mir auch nicht unbedingt schlecht. Also es ist eher, ich bin sehr erschöpft und sehr, sehr ausgebrannt, habe aber gleichzeitig total viele Ideen im Kopf und weiß, dass ich ja, wie in so einer Art Warteposition bin, bis ich mal wieder loslegen kann. Und es geht aber gerade nicht, weil so viele andere Sachen anstehen. Ja, deswegen geht es mir nicht so gut und gleichzeitig aber doch auch irgendwie gut.
Ja, ist so schön, dann sind wir doch schon zu zweit. Also mir geht's jetzt nicht schlecht, aber ich bin einfach total platt heute irgendwie. Keine Ahnung, ob das das Frühjahrserwachen ist, beziehungsweise die Frühjahrsmüdigkeit. Beziehungsweise die Frühjahrsmüdigkeit, aber heute ist es irgendwie auffällig, obwohl ich nicht schlecht geschlafen habe, meiner Meinung nach. Und auch nicht zu wenig, aber naja, es ist, wie es ist. Mal gucken.
Warst du viel draußen?
Ich war heute fast den ganzen Tag draußen, ja, tatsächlich.
Dann liegt es ja vielleicht daran.
Ja, mag sein.
Ich war heute auch, ja, erzähl.
Ja, wie auch immer, es ist, wie es ist und wahrscheinlich wird mich mein Weg gleich nach der Aufnahme direkt ins Bett führen.
Na, ich war heute Vormittag auf dem Spielplatz und heute Nachmittag auf dem Spielplatz und als Lili dann schon gegen 5:30 ganz unleidlich wurde, ist mir aufgefallen, okay, ich glaube, sie ist auch völlig platt. Also sie stand dann irgendwann einfach nur so da und hat Leute beobachtet und da war nicht mehr viel mit Spielen. Ja, und deswegen gehe ich davon aus, da ich mich auch platt fühle, dass es bestimmt auch einfach viel draußen, viel Lärm, viel Sonne und das muss ja auch irgendwie verarbeitet werden. Ja,
ja und beobachten ist ja auch anstrengend.
Ja, total. Und die ganzen Informationen.
Ja, und sich dann immer wieder wahrscheinlich die Frage stellen, was zum Teufel machen die alle da? Ja, wer weiß, was in diesem kleinen Köppel vorgeht.
Ja, das würde ich bei Nepa zum Beispiel auch gerne ab und zu wissen. Aber Nepa hatte auch so einen Moment. Wir waren ja am Wochenende bei meinen Eltern und die ersten 2 Tage waren cool und der 3. Tag, der war dolle anstrengend. Also das war wirklich wie dieser Spielplatzmoment mit Lili nur andersrum. Also Nepa wurde nicht ruhiger und groggy, sondern immer nervöser und aufgeregter und hat, glaube ich, einfach mal dringend unser Wohnzimmer gebraucht und das Nichtstun. Da war plötzlich alles zu viel. Ja, ja, das ist dann immer so ihre Grenze.
Ja, nach müde kommt doof häufig. Das ist so.
So sah es aus. Wir treffen uns ja heute hier, nicht nur, weil wir einen Podcast machen, sondern weil wir uns letztens darüber unterhalten haben, dass Instagram schon wieder explodiert. Ist ja öfter mal so, ne? Wenn irgendeine Neuigkeit rauskommt oder irgendjemand einen Artikel geschrieben hat oder so, dass dann immer alle gleich draufspringen und ihre Meinungen dazu verbreiten. Und da geht es auch immer in die Extreme. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Auf jeden Fall ist immer viel, viel los. Und genau das ist vor ein paar Tagen, ich glaube gestern, vorgestern oder so, auch wieder passiert. Denn es kam eine neue Studie raus. Hast du von der schon gehört? Also außer jetzt von mir.
Nein. Tatsächlich ist das, geht sowas, geht an mir völlig vorbei. Nein, also wenn ich da nicht drauf aufmerksam gemacht werde, mir wird sowas aber auch nicht angezeigt oder vor die Füße geworfen. Also nee, wenn du mir nicht sowas zeigst oder irgendjemand anderes, dann geht sowas an mir vorbei, tatsächlich.
Na, ich bin tatsächlich schon vorher auf die Studie aufmerksam geworden, weil mein Mann mir die geschickt hat. Der ist da irgendwie drüber gestolpert. Und dann war ich ganz erstaunt, dass 1-2 Tage später, wie gesagt, sich Social Media draufgeworfen hat. Und ich hatte mich ja schon so ein bisschen quergelesen, jetzt noch nicht im Detail, aber war dann doch recht verwundert, wie es da abging. Damit habe ich, obwohl ich ja Social Media gut kenne, habe ich damit nicht gerechnet. Und also es fing damit an, dass die Tagesschau einen Post geschrieben hat zu dieser Studie. Und ich glaube, einerseits war das Problem, dass sie als Bild eine Qualzucht genommen haben. Ich weiß nicht, welche Rasse genau abgebildet wurde, aber irgendwas mit einer kurzen Schnauze.
Ich glaube,
Und
ein Mops war das doch, oder? Warte mal. Ich gucke noch mal eben schnell rein. Das geht ja alles ganz schnell heutzutage. Es ist wieder raus. Ist ja auch nicht schlecht.
ach echt?
Ja, es ist wieder raus.
Das ist natürlich auch interessant.
Was war das? ARD war das doch, oder?
Tagesschau.
Tagesschau. Gucken wir mal bei denen. Da ist die Tagesschau. Das ist ja so eine Seite, wo ich sonst nie hingehe. Und da ist es auch raus. Das ist ja geil.
Haben sie wahrscheinlich ein bisschen zu viel Gegenwind dafür bekommen.
Also ich finde es auf jeden Fall nicht mehr. Ich meine, es könnte auch eine französische Bulldogge gewesen sein. Also auf jeden Fall irgendwas von den brachizifalen Hunderassen, die, ja.
Bisschen zu große Augen, bisschen zu platte Schnauze, Zunge
Ja,
hing komisch
genau.
raus.
Ja.
Genau, dann natürlich noch ein Titel dazu und ein ganz kurzer Text. So, und dann darunter gefühlt 2 Millionen Kommentare.
Aber es ist schon wieder spannend, weißt du, wie sowas geteilt wird und dann wird sich drüber aufgeregt und schwupps verschwindet es wieder. Also es ist auch immer so typisch für Social Media. Dann kann man da, wenn man sowas postet, dann warum lösche ich das denn? Das kann ich doch auch stehen lassen. Naja, wie auch immer.
Ja, oder also wenn es wirklich so ist, ne, dass ihnen dann aufgefallen ist, vielleicht war das doch nicht so günstig, so einen kurzschnäuzigen Hund da als Titelbild zu nehmen, dann ist es doch viel cooler eigentlich, wenn man nochmal einen zweiten Post macht und sagt, hier, wir haben euch gehört, war wahrscheinlich wirklich nicht so cool, oder wenn sie das so machen möchten, dann wenigstens erklären, warum. Sie können es natürlich auch lassen und da darüber schweigen, das ist ja total egal. Aber ich finde, im Nachhinein sowas rausnehmen, das hat so ein bisschen was von, es ist nie passiert. Und das stimmt ja nicht.
Ja, das ist schwach, ist das. Also ich kann doch zu dem stehen, was ich tue. Und jetzt, weißt du, jetzt mal Butter bei die Fische. Also diese Rassen existieren nun mal. Sie werden weiterhin existieren und sie werden auch weiterhin gezüchtet und gekauft werden. Und es hat ja jetzt auch eine Änderung im Tierschutzgesetz gegeben, die sich da jetzt auf diese Qualzuchten jetzt explizit bezieht. Da gibt es ja auch gerade, das ist ja so das andere große Ding, was gerade läuft, dass da jetzt Ausstellungen abgesagt werden und solche Geschichten, weil die Wettämter da jetzt einschreiten. Die wissen aber auch natürlich wie immer auch wieder nicht genau, was sie jetzt machen sollen. Und ja, weißt du, es war vielleicht nicht besonders pfiffig, ausgerechnet ein Bild von dieser Rasse zu nehmen oder von einer dieser Rassen. Aber mein Gott, das ist doch, dann muss man doch nicht sofort so ausrasten. Also, das ist ja wieder überhaupt nicht auf den Inhalt bezogen. Also, da ging es ja gar nicht um den Text und den werden sich die meisten auch gar nicht durchgelesen haben. Die haben nur das Bild gesehen und los geht's. Feuer frei. Und das ist so typisch für unsere heutige Gesellschaft und gerade für die Online-Gesellschaft. Also, das ist, ja, wie die Lemminge, sage ich ja immer so gerne. Einer springt über die Klippe und alle anderen hinterher.
Ja, was mich auch extrem stört, ist, dass es wirklich solche Extreme dann ausnimmt und alle plötzlich eine Meinung haben, ohne sich vielleicht wirklich mal tiefer mit dem Thema beschäftigt zu haben. Und ich habe mich ja nun tiefer mit dem Thema beschäftigt und habe versucht, mich in diese Studie reinzulesen. Und ich bin keine Expertin. Ich verstehe wenig von Genetik. Also schon rein biologisch gesehen bin ich seit dem Abitur raus aus dem ganzen Ding. Außer es geht um sportliche Geschichten. Ich meine, das hatte ich im Abitur noch ein bisschen mit dabei. Im Abitur. Das hatte ich im Studium noch ein bisschen mit dabei. Aber ansonsten, was Hunde angeht, bin ich keine Expertin. Das heißt also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch nur ein geringer Prozentanteil der Leute, die diesen Artikel gelesen haben und vielleicht sogar auf die Studie geklickt haben, Expertinnen sind auf ihrem Gebiet. Hunde, Genetik, was auch immer. Aber der größte Teil wird es definitiv nicht sein. Und deswegen glaube ich, ist es ganz cool, dass ich mich in die Studie reingelesen habe, weil ich sie ja wirklich als, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Anfängerin oder Laien lesen kann. Und das einfach schwer ist, selbst wenn man weiß, wie wissenschaftlich gearbeitet wird, selbst wenn man Studien lesen kann, Wenn ich mich mit dem Thema nicht auskenne, dann ist es noch dreimal schwerer, wirklich zu verstehen, was genau wurde da gemacht, was genau wurde da rausgefunden. Und das kostet alles Zeit und es kostet alles Mühe. Und deswegen verstehe ich nicht, wie man nach einer Sekunde auf den Zug aufspringt und sagt, okay, bumm, da habe ich eine Meinung.
Ja, das ist das Einfache an Meinungen. Man muss keine Ahnung haben dafür. Man kann eine Meinung haben ohne Wissen. Das ist das Schöne an Meinungen. Es geht halt schnell.
Ich finde auch, also es gibt natürlich auch Situationen, wo ich schnell eine Meinung habe oder so dieses, weißt du, du liest was und du spürst, da passiert was in dir.
Ja.
Und da gehe ich auch oft nochmal einen Schritt zurück und denke, okay, warum springe ich da jetzt eigentlich so krass drauf an? Ich habe ja noch nicht mal eine Minute drüber nachgedacht, wie ich vielleicht zu dem Thema stehe. Und das kann ja auch ein schönes Signal für einen selber sein, zu gucken, okay, warum will ich da jetzt so drauf hüpfen auf das Thema? Aber die Frage, und das haben wir ja auch schon in einer anderen Folge mal geklärt, also der Unterschied ist ja, mache ich das dann und raste ich im Internet aus oder gehe ich einen Schritt zurück und beschäftige mich damit oder lasse es halt einfach bleiben und ruhen.
Ja, genau. Und ich lasse es einfach bleiben und gucke es mir gar nicht erst an. Ja, es ist eh immer derselbe Verlauf. Und ja, jetzt sind es gerade hochaktuell die Qualzuchten, die jetzt in aller Munde sind, wobei es die auch schon die letzten 20 Jahre gibt, mindestens. Jetzt auf einmal kräht jeder Hahn danach mal wieder. Und nächste Woche sind es wieder die Delfine oder irgendwas anderes. Es ist ja immer. Was gerade so in ist, auf den Zug springen die meisten mit auf und ja, dann regt man sich da fürchterlich drüber auf und ja, da nehme ich mich gerne raus aus solchen Sachen.
Na, das Traurige daran ist ja, dass viele von den Themen auch wichtig sind. Also es ist schade, dass es dann so kurz aufkommt und dann regen sich alle drüber auf und dann ist es auch schon wieder vergessen, wenn das nächste kommt und dann wird sich darüber aufgeregt. Wobei ja viele von den Themen, über die man sich tatsächlich aufregen kann, die sind ja auch wichtig. Aber
Ja.
dann kann man das ja generell im Alltag vertreten und nicht einfach nur so als Kurve nach oben, die dann sofort wieder abschwächt.
Ja, vor allen Dingen sollte man auch drüber sprechen und nicht einfach nur sagen, du bist scheiße, weil du das und das tust oder das und das gepostet hast. Und ja, man kann ja auch mal versuchen, sachlich zu argumentieren. Aber wie gesagt, dafür muss man auch wieder Ahnung haben oder wissen. So, und jetzt haben wir genug drauf rumgehackt, würde ich sagen. Jetzt versuchen wir mal, mit Wissen an diese Studie heranzugehen.
Also die Studie ist bisher ja nur auf Englisch und ich habe sie mir auf Englisch durchgelesen. Ich habe sie dann auch für mich teilweise ins Deutsche übersetzt, einfach um auch hier besser mit den Begrifflichkeiten handhaben zu können. Aber ich habe trotzdem nicht 100% alles verstanden, schon allein von diesem Methodikteil, was da genau für Methoden genommen wurden etc. Das geht für mich zu sehr ins Detail und damit kann ich nicht dienen, aber ich kann mit den groben Dingen dienen, also die größte Aussage, die Fragen, die dann in der Diskussion gestellt wurden und natürlich trotzdem auch im Methodenteil, wie viele Hunde, was wurde so ungefähr gemacht. Genau, ich hoffe, dir reicht das so.
Ja, was ist denn, sag mir mal, was ist denn die Kernaussage dieser Studie?
Die Überschrift der Studie heißt Hundegenomik unter Einbeziehung der Abstammung stellt gängige Rasseklischees in Frage.
Okay, das ist aber jetzt nicht das Ergebnis, oder?
Nee, das
Also
ist
in
nur
Frage
die.
stellen ist ja, kann ich auch so in Frage stellen.
Na, ich habe mir auch mal ein Interview durchgelesen mit der Elinor K. Carlsson, die unter anderem auch Autorin war in dieser Studie. Und ihr ging es wirklich hauptsächlich darum, kann ich denn wirklich vorhersagen, wie mein Hund ist, dadurch, dass ich die Rasse kenne? So, und dieser Frage wollte sie auf den Grund gehen.
Ja, einfaches Nein. Ja, ganz, also nur weil ich die Rasse kenne, weiß ich nicht, wie mein Hund aus dieser Rasse wird. Nein, kann ich nicht vorhersagen. Punkt.
So, und da haben wir nämlich den ersten Punkt. Also es haben sich viele darüber aufgeregt, genau über diesen Satz, so nach dem Motto, aha, gut zu wissen, dann macht es also keinen Unterschied, ob ich mir einen Hütehund oder einen Jagdhund oder schieß mich tot, einen Mops hole. Die sind ja dann anscheinend alle gleich. Also haben quasi diese Aussage genommen und die so komplett aus dem Kontext gepackt. Und damit dann gesagt, alle Hunde sind gleich. Aber das wird ja Das wird ja so gar nicht behauptet und auch gar nicht gesagt. Und wer sich diese Studie durchliest, der wird feststellen, dass diese ganze Studie das nicht einmal sagt. Also alle
Ja,
Hunde sind gleich.
die Überschrift sagt es, sie fragt doch in der Überschrift schon, kann ich anhand einer Rasse sagen, wie mein Hund aus dieser Rasse wird? Das ist die Überschrift.
So, genau, also beim Durchlesen der Studie fällt auf jeden Fall auch, also ich erzähle gleich, was da genau gemacht wurde,
Ja.
aber es wird auch oft erwähnt und es wird auch sehr schön bildlich dargestellt, wer sich das mal anschauen möchte. Natürlich gibt es Unterschiede. Natürlich sind manche Hunde oder Rassen tendenziell ruhiger oder tendenziell spielzeugorientierter oder tendenziell eine bestimmte Richtung. Also sie haben auch nochmal aufgedröselt, dass es manche Verhaltensweisen gibt, die stärker ausgeprägt sind oder die vielleicht vererbbarer sind, so ungefähr wurde das genannt. Und dass es aber manche gibt, bei denen man das wirklich so gar nicht nachweisen konnte, weil das komplett gleichmäßig auf alle Rassen und Mischlinge verteilt ist. So. Die Studie wurde durchgeführt und darüber haben sich halt auch viele aufgeregt, mit Befragungen. Also es wurden Besitzer von 18.385 Hunden befragt.
Ui, das ist aber eine große Stichprobe, meine Güte.
Und 49% davon hatten reinrassige Hunde. Und dann wurde halt noch die DNA von Hunden sequenziert, aber nicht von allen. Da wurde dann entschieden, wer hat den Umfragebogen möglichst vollständig ausgefüllt, wer hat sich rechtzeitig angemeldet, etc. Also es wurde die DNA von 2.155 Hunden genommen. Jetzt haben sich also viele darüber aufgeregt, dass das ja gar nicht aussagekräftig ist, weil Leute befragt wurden und das natürlich sehr fehleranfällig ist, weil es kann ja gut sein, dass ich meinen Hund anders einschätze, als er vielleicht jetzt von jemand anderem eingeschätzt wird. So, und auch da wieder, wer sich die Studie durchgelesen hat, der wird sehen, dass all das ja schon mit einberechnet wird. Also es wird dann darüber gesprochen, wenn ich einen Golden Retriever habe und ich habe schon einen Rassestandard im Kopf oder einen Stereotyp, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht die Frage, ist mein Hund Menschen lieb oder sozial, eher mit Ja beantworte, weil das zum Rasseklischee dazugehört, als jetzt jemand, der keinen Golden Retriever hat.
Ja, du siehst mich nachdenklich. Ja, ich mache mir auch gerade so meine Gedanken über die Befragung. Aber erzähl mal ruhig weiter, ich bin gespannt.
Ja, ich weiß jetzt nicht alle Verhaltensweisen, die abgefragt wurden. Aber dazu gehörte zum Beispiel, wie oft heult dein Hund, mag dein Hund andere Hunde, andere Menschen, ist dein Hund eher auf Futter fixiert oder auf Spielzeug, solche Geschichten. Ja, und da gab es halt viele Sachen, die man da beantworten konnte, mit stimmt voll und ganz, stimmt gar nicht, dann gab es auch mittig irgendwas. Und es gab nicht nur Fragen zum Verhalten, sondern auch zum Aussehen der Hunde. Ach ja, die Studie redet ja von modernen Hunderassen. Da müsstest du mir jetzt mal sagen, was damit gemeint ist.
Das kann ich dir nicht beantworten, was die Studienersteller damit meinen. Ob sie damit die neumodischen Mischlingsrassehunde meinen, so wie Golden Doodle und was es da so alles gibt mittlerweile, das kann ich dir nicht sagen, was neue Rassen sind.
Na, ich kann dir ja mal vorlesen, was sie geschrieben haben.
Ja.
Also, vor 1800 wurden Hunde wahrscheinlich in erster Linie für funktionale Aufgaben wie Jagen, Bewachen und Hüten ausgewählt. Moderne Hunderassen sind eine neuere Erfindung, die durch die Anpassung an ein körperliches Ideal und die Reinheit der Abstammung definiert sind. Siehst du, da ist nämlich auch etwas, was ich ansprechen wollte. Die Studie wurde ja nicht in Deutschland durchgeführt und ich weiß ja, dass es hier die Showlinie und die Arbeitslinie gibt. Weiß ich jetzt nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber nach diesem Satz dachte ich, vielleicht trennen die das gar nicht. Weil was ich von dir gelernt habe, ist ja, das eine wird nach Aussehen mehr gezüchtet und das andere halt nicht, so dass die einen Hunde meistens tendenziell gesünder sind, weil da halt nicht nur nach bestimmten ästhetischen Merkmalen gegangen wird.
Ja, mag sein, dass sie das nicht einbezogen haben. Aber es ist im Prinzip ist es ja auch egal. Es geht ja. Der Kern der Studie dreht sich ja darum, ob ich anhand einer Rasse vorhersagen kann, also ich hole mir den Hund einer bestimmten Rasse und weiß ich nur, weil ich die Rasse kenne und ihre Eigenschaften, dass mein Hund auch so wird oder was aus meinem Hund wird. So, das
Ja.
ist ja die, genau.
Und dann wird hier weiterhin geschrieben, also dass man davon ausgeht, dass die Abstammung eines einzelnen Hundes Vorhersagen über Temperament und Verhalten zulässt. Studien haben jedoch ergeben, dass die Verhaltensvariationen innerhalb einer Rasse ähnlich groß sind wie die Variationen zwischen den Rassen, was darauf hindeutet, dass solche Vorhersagen selbst bei rein rassigen Hunden fehleranfällig sind.
Ja, ich wundere mich gerade immer mehr. Das ist alles schon lange bekannt. Ich weiß nicht, was diese Studie jetzt so neu macht oder neu sein soll aus dieser Studie. Also welche Erkenntnis ist denn jetzt neu aus dieser Studie? Weil das ist alles bekannt schon.
Genau deswegen sitzen wir ja auch hier und unterhalten uns darüber, weil
Ja.
nachdem ich diese Studie gelesen habe, habe ich dir ja geschrieben, weil ich dachte, dass das schon ganz klar ist, dass die Genetik jetzt nicht oder zumindest eine kleinere Rolle spielt, als wir vielleicht bisher angenommen haben. Oder dass nur weil ich mir eine bestimmte Rasse hole, heißt es ja nicht, dass ich dann sagen kann, ob mein Hund ein ängstlicher Hund wird oder nicht.
Also ich gucke mal eben in meine Genetikfibel rein.
Mach das mal.
Das habe ich schon mal erwähnt, das Buch. Das ist von Irene Sommerfeld-Stur. Rasse Hundezucht heißt das. Genetik für Züchter und Halter. Das können wir auch wieder in die Podcast-Beschreibung packen als Buchempfehlung. Und ich habe die erste Auflage von 2016 laut Impressum. Und da hat Irene Sommerfeld-Stur schon gewusst, dass da man keine Vorhersage treffen kann und dass Genetik nicht alles ist. Und das sehr detailreich in dem Buch. Also ich werde da ja gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Also ja, 2016 und wir haben jetzt 2022. Ja, ich bin gespannt, was du mir noch erzählst aus der Studie.
Jana, letztendlich ist es wirklich zusammenzufassen ich könnte das jetzt auch weiter vorlesen. Ich finde, dass Sie das schon auch schön geschrieben haben. Aber was ich für mich da rausgezogen habe, ist, es wurden verschiedene Hunde miteinander verglichen, reinrassig, Mischlinge etc. Und nachgewiesen wurde, ja, natürlich, verschiedene Rassen haben verschiedene unterschiedliche Tendenzen in das eine oder in das andere. Aber das heißt nicht, dass sie dann alle gleich sind oder dass man sehr wahrscheinlich voraussagen kann, wenn du dir diesen Hund holst, dann wird er so und so und so. Und was ich auch schön fand als Beispiel in dem Interview mit dieser Elinor Carlsson, dass sie meinte, es ist ja oft so, dass Besitzer, die eine bestimmte Hunderasse hatten und dieser Hund stirbt dann, sich danach die Rasse nochmal holen, weil sie ja denselben Hund haben möchten letztendlich. Und dann total enttäuscht und überrascht sind, wenn dieser Hund ganz anders ist, obwohl sie sich dieselbe Rasse geholt haben.
Ja, stimmt. Gibt es tatsächlich. Ich weiß gar nicht. Ich hatte gerade was im Kopf und jetzt hast du mir dann habe ich meine Hundehalter nachgedacht, die ich so in der Vergangenheit hatte und gesagt haben, dann so, wir hatten schon 5 Schäferhunde, aber sowas wie den hier hatten wir noch nie. Ja, das stimmt. Ja, nochmal die Frage, was macht diese Studie jetzt? Ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich fragen wollte. Erklärt sie denn auch in der Studie, woran das denn, also sie kommt ja zu dem Ergebnis, dass man das halt nicht vorhersagen kann, dass es halt keine planbare Rasseentwicklung bei dem einzelnen Individuum gibt. Erklärt sie denn in der Studie auch, woran das liegt?
Kann gut sein, dass sie das erklärt, kann aber auch gut sein, dass das wieder zu dem Genetikteil gehört, den ich nur so halb verstanden habe. Denn in der Studie kommt sehr viel darüber vor, wie genau und was genau vererbt wird und wie das alles so
Ja, das
zusammenhängt.
meine ich ja. Genau.
Ja, das kann ich dir gleich sagen, habe ich mir aber auf jeden Fall nicht merken können und ich habe es auch ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden. Also natürlich, wenn man sich das durchliest, dann so ungefähr 50% habe ich verstanden, aber nicht so, dass ich es dir jetzt erklären könnte.
Ja, das musst du ja auch nicht, das ist ja mein Part. Das hatten wir so ausklamüsert, dass du dich um die Studie kümmerst und ich mich um die Genetik. Und das werde ich ja gleich. Mir war jetzt halt nur, für mich war jetzt halt nur interessant, ob diese Studie das denn auch erklärt, warum das so ist, warum man halt keine Vorhersagbarkeit machen kann und nicht einfach nur sagt, geht nicht. Punkt. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Was denkst du gerade?
Na, ich habe mir ja so ein paar Sachen hier auch rausgeschrieben und überfliege die gerade, um zu schauen, ob da vielleicht irgendetwas dabei ist. Es war zum Beispiel ein Teil auch darüber, welche Gene, also da ging es viel um das Gehirn etc. und dass manche Gene leichter zu vererben sind als andere. Und ich habe jetzt hier nur zum Beispiel gefunden, dass die, sie nennen das hier Fügsamkeit, also da geht es darum, ob der Hund gehorcht, sage ich jetzt mal. Und da haben sie dann geschrieben, bei stärker vererbbaren Merkmalen wie der Fügsamkeit kann die Kenntnis der Rasseabstammung die Verhaltensvorhersage bei reinrassigen Hunden etwas genauer machen. Und bei weniger vererbbaren Merkmalen, wie zum Beispiel, das wird hier die Agonisationsschwelle genannt, ich weiß jetzt aber nicht, ob das die richtige Übersetzung ist, also im Deutschen. Und da geht es darum, wie leicht sich ein Hund durch beängstigende, unangenehme oder lästige Reize provozieren lässt. Und da ist die Rasse nahezu uninteressant.
Fügsamkeit finde ich auch schon wieder einen beeindruckenden Begriff.
Ja, das habe ich natürlich auch übersetzt. Es kann gut sein, dass das im Englischen so ein total gängiger Begriff ist und dass wir das im Deutschen aber gar nicht nutzen würden und vielleicht ein anderes Wort.
Wie sagen Sie es denn auf Englisch?
Biddability heißt das auf Englisch.
Okay.
Ach ja, guck hier. Sie erklären das mit die Reaktionsfähigkeit auf Anweisungen und Kommandos.
Also Bereitschaft, die Bereitschaft, die innere Bereitschaft zu gehorchen,
Ja, genau, so könnte man sagen.
zu kooperieren, sagt man, ist, klingt besser. Gehorchen muss man nur auf dem Hundeplatz. Ja, die Bereitschaft zu kooperieren, ja, natürlich gibt es da auch Rassen, die da tendenziell eher zu in der Lage sind und natürlich gibt es Rassen, die tendenziell da weniger bereit sich zeigen. Aber das hat ja auch was damit zu tun, dass man speziell auf sowas gezüchtet hat. Also das jetzt mache ich ja schon so einen kleinen Ausflug in das, was ich eigentlich noch erzählen wollte, alles. Also das kann man ja selektieren aus verschiedensten Hunden einer Rasse, dass man Hunde, die besonders irgendwelche Merkmale, die man haben möchte, besonders oft zeigen oder besonders hervorheben. Wenn man die dann untereinander verpaart, immer wieder oder miteinander verpaart, dann hat man halt daraus nachfolgende Hunde, die das dann halt auch immer mehr zeigen. So. Klar, das kann man beeinflussen.
Eine gehässige Antwort auf diesen Artikel war auch, ja, natürlich, gar kein Problem, ab mit den Golden Retrievern für die Polizeiarbeit und solche Geschichten, was ja auch wieder gar nicht gesagt wurde, was wir vorhin schon hatten, ne? Dass natürlich auch das keinen Sinn ergibt, dass wir, weiß ich nicht, Möpse ins Militär schicken oder so.
Ja, ich weiß auch nicht, was so eine. Das ist einfach nur dummes Geschwafel. Sorry, aber was anderes kann ich da nicht zu sagen. Dann sage ich doch lieber gar nichts dazu, bevor das das Einzige ist, was mir dazu über die Lippen kommt, dann sollte ich lieber gar nichts sagen.
Na, das Ding ist ja auch, es wird, wir hatten es ja vorhin von, es wird immer dieses und jenes geben. Und ich habe mir vorhin da auch nochmal Gedanken drüber gemacht, weil sich viel darüber aufgeregt wird, na toll, diese Studie und so ein Artikel unterstützt dann wieder die ganzen Leute, die sich irgendwelche Hunde holen, die dann wieder im Tierheim landen, weil sie ach so überrascht davon sind, dass sie sich einen Mali geholt haben und der doch kein Schoßhund ist, obwohl ist ja ein Schoßhund, aber weißt du, was ich meine? Und
Ja.
da, ja, aber so eine Leute wird es doch immer geben. Es wird immer die geben, die sich irgendwelche Modehunde holen, sei es irgendwelche Jagdhunde, weil die gerade schön aussehen, oder den Mali, weil der gerade in Filmen auftritt, oder weil sie sich stark fühlen wollen, oder aus welchen Gründen auch immer man sich einen bestimmten Hund zulegt.
Ja, das Thema hatten wir ja auch schon mal.
Ja, genau, und ich glaube aber nicht, dass man das ändert durch eine Studie, die sagt, passt auf jeden Fall ganz dolle auf und lasst euch umfangreich beraten, bevor ihr euch einen Hund anschafft.
Nö.
Weil diese Leute, die sich eh aus anderen Gründen für so einen Hund entscheiden, die werden sich solche Studien nicht durchlesen und denen ist das herzlich egal. Das ist wie diese ganze Qualzuchtgeschichte. Ich finde das total pervers, Hunde krank zu züchten.
Ja.
Trotzdem wird es immer wieder Menschen geben, die sich bewusst für so einen Hund entscheiden.
Ja, genau. Es gibt auch Tierärzte, die sich darüber aufregen, aber sie trotzdem behandeln. So, da könnte ich ja jetzt auch mal sagen, weißt du, wenn du ethisch so dagegen bist, solche Hunde, dass solche Hunde existieren, du verdienst trotzdem Geld damit. So, mal ganz doof in den Raum gestellt. Ja. Kann man ja auch mal so über sich drüber Gedanken machen.
Ja, klar. Ist ja letztendlich so, die Ethik, sage ich jetzt mal, oder die Moralkeule ist das eine und das andere ist ja dann, ja, wie gehe ich damit um? Also deswegen
Ja.
halte ich mich mit Moralkeulen auch total zurück, weil ich weit davon entfernt bin, ein perfektes Leben zu führen. Weder was jetzt irgendwie Konsum angeht, noch irgendwelche anderen Sachen. Und ich schon der Meinung bin, wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sage, das geht nicht und das geht nicht und das geht auch nicht, dann sollte ich mich schon auch darum kümmern, dass ich danach lebe. Und da ich das nicht bei vielen Sachen mache, schwinge ich gar nicht erst die Keule.
Ja, das muss ja auch, also mal ganz ehrlich, das muss ja auch jeder für sich alleine entscheiden. Auch dürfen, was ich möchte und was ich nicht möchte und was für mich okay ist und was für mich nicht okay ist. Und für mich kämen diese Rassen eh nie in Frage, weil ich alleine schon das Schnorcheln nicht aushalten würde. Und da kommt dann halt noch dazu, dass es wirklich, ja, gesundheitlich kaputt gezüchtete Hunde sind. Und das, ja, das möchte ich dann auch nicht unterstützen. Und deswegen würde ich mir, das ist mein Anteil daran. Ich würde mir so einen Hund einer solchen Rasse nicht vom Züchter holen. Ich würde sowas vielleicht als Notfall oder so aus dem Tierheim oder aus einem, weiß ich nicht, aus einem irgendeinen anderen Abgabegrund würde ich das vielleicht aufnehmen bei mir. Aber ich würde nicht die Produktion davon unterstützen. So. Und dann können wir ja jetzt auch nochmal über Massentierhaltung zum Beispiel sprechen oder so. Also, na, solange immer noch das Schnitzel abends auf dem Tisch steht, dann unterstütze ich auch die Massentierhaltung. Na, aber das sind ja solche Geschichten, da hört es dann meistens auf. Dann sehen wir den Mops oder die Franzi, ich glaube, es war eine Franzi, sehen wir die Franzi auf einem Bild von der Tagesschau und kotzen uns die Seele aus dem Leib. Und abends gibt es dann schön Currywurst mit Pommes. Ja.
Ja, es ist ja schon irgendwie so oft.
Bigott ist das. Ganz einfach.
Ja, und genau da ist ja auch wichtig, dass ich habe irgendwie das Wort Cherry-Picking so im Kopf, weil ich das Gefühl habe, dass das viele doch ganz gerne machen, sich das eine rauspicken und aufregen, aber dann an anderer Stelle so gar nicht danach leben. Was aber ja nicht bedeutet, was wir auch schon am Anfang hatten, dass die Themen nicht wichtig sind. Natürlich sind die total wichtig. Es ist halt trotzdem nur eine Frage, wie extrem gehe ich in eine bestimmte Richtung mit Scheuklappen oder versuche ich doch mal ein bisschen alles zu betrachten und festzustellen, vieles ist halt einfach nicht so einfach oder bei manchen Sachen kann ich mich aufregen, wie ich will, wird halt
Ja.
trotzdem Menschen geben, die es machen.
Immer erstmal vor der eigenen Tür kehren. Das ist immer ein ganz guter Tipp.
Ja, und vor allem ist alleine das. Ach, siehst du, da hatte ich letztens. Wo war denn das nur? Ich hatte letztens eine Unterhaltung mit einem Freund darüber, wenn ich mich mal mit mir selber beschäftige, dann habe ich gar keine Zeit mehr, mich über alle anderen aufzuregen, weil das ja schon anstrengend genug ist.
Ja, genau. Das stimmt allerdings. Ja, aber ja, muss man sich denn mit sich beschäftigen? Also wenn ich zufrieden bin mit allem so drumherum, wie es so läuft und auch mit mir und so weiter, dann ist ja auch so eine, habe ich ja eigentlich auch so eine innere Ruhe in mir. Also dann, das ist ja, da beschäftige ich mich ja gar nicht mit mir. Also beschäftigen tue ich mich mit mir ja eigentlich nur, wenn was nicht rund läuft, also wenn was im Unreinen ist.
Ja, aber selbst wenn du jetzt mal beschäftigen nicht in dem Falle als, das klingt ja so ein bisschen nach nur Arbeit,
Nee, ich
aber
meine, ich hab das jetzt als sich mit sich selbst beschäftigen, als Nachdenken zum Beispiel. Habe ich das jetzt verstanden? Also, dass ich im Kopf viel unterwegs bin.
Ah ja, okay. Na, ich sehe das auch so, vielleicht eher mit bei sich sein. Da kann ich
Ja.
ja beim bei sich sein, kann ich ja auch ausgeglichen und zufrieden mit mir sein. Und dann habe ich ja ganz andere Gedanken im Kopf. Vielleicht denke ich an meine eigenen Projekte. Vielleicht denke ich gerade an gar nichts Bestimmtes oder sehe einen Apfel im Supermarkt und denke mir, ach, der sieht aber lecker aus. Statt irgendeine Frau 5 Meter weiter zu beobachten und mir zu denken, oh, hat die das jetzt mit bloßen Händen angefasst und das ist ja furchtbar und was da hinten passiert, das ist auch ganz ekelhaft, weißt du, weil ich bin ja bei mir und muss nicht nur im Außen sein und mich über alles andere aufregen, was ich so sehe.
Ja. Aber im Frühjahr oder im Sommer mal in so einem Café sitzen auf der Außenterrasse und Leute beobachten, ist auch ganz angenehm. Macht auch mal
Ja,
Spaß.
das ist total unterhaltsam und
Ja.
das sehe ich ja auch so, nur das nimmst du ja dann nicht eine Woche mit nach Hause, oder?
Nee, nee, überhaupt nicht. Es sei denn, es gab was Lustiges. Das kann sein, dass ich da noch ein paar Tage länger drüber lache, ja. Das stimmt. Nein. Nee, nee, das ist dann für den Augenblick. Ja. Wir schweifen ab.
Ja, zurück zur Studie.
Ja. Also bis hierher zusammengefasst ist diese Studie überhaupt nichts Neues.
Wenn du das so sagst, und es scheint ja dann auch so zu sein, du hast ja das Buch schon genannt und das war was, 2016?
Ja. Also ich warte immer noch auf die neue Erkenntnis aus der Studie.
Gibt nicht mehr Erkenntnisse daraus. Das ist halt das, was diese Studie ergeben hat. Und ich meine, letztendlich in der Diskussion wird immer noch, also wie in jeder Studie, es gibt ja wirklich, ich habe bisher noch keine Studie gesehen, die gesagt hat, oh geil, 100% haben wir jetzt das rausgefunden, da muss keiner mehr dran forschen, weil das Ergebnis steht jetzt fest und das war's. In den meisten Studien wird ja gesagt, eine Tendenz oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Es wäre schön, wenn man da noch mehr Datensätze zu sammeln könnte, wenn man die Studie noch vergrößern könnte und es muss noch weiter geforscht werden.
Ja, es wird sich nichts ändern. Aber ich weiß ja, das hat Dr. Leon Windscheid ja auch mal in einer seiner Folgen gesagt, wie Forschung funktioniert. Und also Forschung ist ja, oder Studien sind ja immer dafür da, um erstmal widerlegt zu werden. Also so funktioniert ja Forschung. Und erst wenn ich das nicht widerlegen kann, dann wird es anerkannt. So. Aber das ist ja scheinbar. Geht es ja bei Studien immer wieder darum, vorhergegangene Studien eventuell widerlegen zu können. Das scheint ja der Auftrag der Forschung zu sein. Ja.
Genau, also
Dann wird.
letztendlich haben sie das, glaube ich, auch genauso am Anfang geschrieben. Sie haben gesagt, das und das ist bisher bekannt und jetzt schauen wir doch mal nach, was wir dazu zu sagen haben.
Ja, okay. Ja, das ist ja gut, wenn sie das auch vorher sagt. Was ist denn ihr Abschluss von der Studie? Was sagt sie dann abschließend dazu? Dass sich das bisher Bekannte bestätigt hat? Oder wie äußert sie sich?
Sie sagt, in unserer von Vorfahren geprägten Kohorte zeigen wir, dass Verhaltensmerkmale, die modernen Rassen zugeschrieben werden, polygen sind, von der Umwelt beeinflusst werden und in unterschiedlicher Ausprägung bei allen Rassen vorkommen.
Ja, Ende.
Und dann gibt es hier ganz unten noch einen Zusatz. Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass die Verhaltenstendenzen der Rassen auf eine bewusste Selektion durch die Züchter zurückzuführen sind, können diese Möglichkeit jedoch nicht ausschließen. Die derzeitigen Datensätze sind zu klein und so weiter und so fort. Und bei Hunden ist der Nachweis von Selektionen aufgrund der demografischen Entwicklung der Rasse besonders schwierig.
Da würde ich jetzt nicht mitgehen, weil wir haben Spezialisten bei den Rassen und die sind durch Selektion entstanden.
Na, aber bei den Spezialisten zum Beispiel, was du vorher gesagt hast, man kann bestimmte Hunde und so weiter miteinander verpaaren, weil man bestimmte Merkmale gerne haben möchte. Wurde das nicht auch bei den Mallis so gemacht, dass es jetzt Mallis gibt, die sowas von unfassbar nervös sind und so drüber, einfach weil das auch überzüchtet wurde in eine bestimmte Richtung, dass es halt nicht mehr nur reizoffen ist, sondern blöd?
Nee, weil eigentlich ist ja der Gedanke oder der Zuchtwunsch bei na, sagen wir jetzt mal Hunden oder Rassen für, die für halt Polizei oder was auch immer gebraucht werden, die sollen ja eigentlich sehr, wie heißt es so schön, wesensfest sein. So stabil, nicht labil, sondern wirklich was aushalten können. Und das ist ja eigentlich der Wunsch, der dahinter steht, dass solche Hunde halt im größten Chaos immer noch einen coolen Kopf behalten und erst wenn es heißt, so, den schnapp ihn dir, dann schnapp ich ihn mir. Ich glaube eher, dass das. Ich überlege gerade.
Also ich kann dir auch sagen, woher ich mein Wissen habe. Ich habe mein Wissen von Instagram, weil ein paar Leute, glaube ich, in Stories oder in Posts oder Schieß mich tot das erwähnt haben, dass einfach ein paar Hunde inzwischen so völlig drüber sind und halt nicht mehr das, auch gar nicht das leisten können, wofür sie ja eigentlich gezüchtet wurden, sondern halt einfach nur durchbrennen
Ja,
im Kopf.
dann sind aber nicht die, dann sind aber keine guten Merkmale verpaart worden miteinander. Dann waren das einfach schlechte Züchter, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also, wenn ich mir die Züchter von Benji anschaue, die sind schon sehr darauf bedacht, dass die Hunde klar im Kopf sind. Und das ist ja wichtig. Also, die müssen ja klar im Kopf sein, die müssen ansprechbar sein, die müssen kooperieren, die müssen ja auch ein Stückchen weit funktionieren. Und das kann ich ja nicht, wenn ich so völlig überdrehte Viecher habe. Natürlich sind die sehr, sehr stimmungsab, also die sind sehr schnell anzumachen, ja, keine Frage. Aber wenn ich da so völlig durchgedreht, jetzt denke ich mal an die ganzen Malinois, die ich so aus dem Hundetraining oder aus der Psychotherapie oder so kenne oder kennengelernt habe, das war einfach ein falscher Umgang mit dieser Rasse. Und da sind wir jetzt bei der Umwelt wieder. Nee, ich glaube, der hehre Gedanke dahinter ist schon bei vielen Züchtern da wesensstarke Hunde rauszukriegen. Und dann kommt halt ja das Leben dazu. Und dann entscheidet sich ja letztendlich, was daraus wird. Also natürlich gibt es auch Hunde, die sind schon von Geburt an bekloppt. Gibt's auch. Dann hat man aber halt auch bekloppte Hunde miteinander verpaart. Genauso wie es genetisch weitergegebene Krankheiten, das ist ja dasselbe. Dann habe ich kranke Hunde miteinander verpaart. Weißt du, wie ich meine? Also
Ja.
ich kann ja beides. Ich kann ja Verhalten und Krankheiten, das kann ich ja alles weiter produzieren, wenn ich das möchte.
Naja, aber kann es nicht so sein, dass wenn ein Hund zum Trend wird, bleiben wir jetzt mal zum Beispiel bei Mali, dass dann hier und da Züchter aufploppen und denken, oh geil, ich wittere meine Chance und das dann aber zu einer schlechten Zucht wird, weil sie es halt einfach übertreiben?
Ja, natürlich. Und dann, da wird ja, also wenn ein Hund zum Trend wird, dann ja fast immer wegen der Optik. So, das ist es ja. Und da haben wir ja auch schon mal, oder da habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen, was passiert, wenn ich nur auf Optik züchte. Ja, nichts Gutes. Das Zuchtziel sollte sein, gesunde Hunde miteinander zu verpaaren. Egal, ob sie schön sind oder nicht. Aber das geht halt nicht, wenn man in bestimmten Verbänden ist. Da zählt halt das Aussehen und nicht so sehr die Gesundheit. Auch wenn das natürlich vehement abgestritten wird. Aber die Praxis zeigt was anderes. Ja, da könnten wir jetzt, ja, wie auch immer. Bist du denn jetzt durch mit der Studie?
Ja, ich
Oder
habe
gibt es da?
tatsächlich jetzt nicht so viel mehr dazu zu sagen. Das waren so die Hauptaussagen. Also bevor ihr auf irgendwelche Sachen anspringt, vielleicht doch erstmal schauen, woher die Information kommt. Auch nicht jede Zeitung gibt das ja alles so weiter, wie es in der Studie vielleicht gesagt wurde. Das ist ja auch wichtig, da so den Unterschied zu machen. Und meistens stellt man dann fest, wenn man Studien durchliest, dass die halt nicht zu 100% auf eine bestimmte Aussage kommen, sondern auch sehr viel in Wahrscheinlichkeiten und Tendenzen sprechen und dass da noch sehr viel mehr und Umfassenderes dabei ist als ein Titel. Ja,
Und
und besonders.
ein Bild vor allen Dingen von einer französischen Bulldogge. Ich glaube, das war der größte Aufhänger daran. Ich glaube, dadurch hat diese Studie auch erst so viel Aufmerksamkeit bekommen.
Ja,
Ich
das
glaube,
kann
wenn
ich
die
mir gut vorstellen.
Tagesschau nicht dieses Bild gewählt hätte, dann wäre das überhaupt nicht aufgetreten. Dann hätten wir da diese Studie nie zu Gesicht bekommen, glaube ich.
Ja, ich weiß
Ja.
nicht. Also es gibt ja schon, also ich glaube besonders auch die BesitzerInnen von solchen Spezialistenhunden, ich glaube, die regt das halt schon dolle auf.
Ja, aber
Weil.
es gibt ja nichts aufzuregen. Sie sagt doch genau das, was es ist. Es gibt keine Vorhersagbarkeit. Gibt's nicht. Und das ist ja auch genau das. Also es sei denn, diejenigen regen sich auf, die sagen, es gibt eine Vorhersagbarkeit. Ja, auch die gibt es, aber nur tendenziell. Also wie gesagt, das, was du mir jetzt vorgetragen hast aus dieser Studie, ist absolut nichts Neues. Ich finde halt nur die Vorgehensweise, also den Studienaufbau finde ich, oder wie bemessen wurde, finde ich auch bedenklich, dass man das anhand von Befragungen der Hundehalter macht. Da sind mir viel zu viele Variablen. Ich kenne ja jetzt nicht die einzelnen Fragen, außer jetzt so ein paar, die du genannt hast, aber auch da wieder jedes Individuum hat seine eigene Welt. Also, und wir sehen die Welt so, wie wir sie sehen. Und jeder, der links neben uns steht, sieht sie so, wie er sie sieht. Und der rechts neben uns steht, sieht so, wie er sie sieht. Und deswegen finde ich das nicht besonders aussagekräftig. Ja, ich finde, das ist zu in es ist auch zu individuell, zu persönlich. Ja.
Ja, aber da wäre ja die Frage, wie willst du es sonst aufbauen? Es gibt ja auch andere medizinische Studien, die ja trotzdem auch, jetzt mal davon abgesehen, dass auch irgendwelche Werte gemessen werden, ja trotzdem auch mit Umfragen einhergehen. Wie hast du dich da gefühlt vorher, nachher und so weiter und so fort? Das ist ja auch alles genauso anfällig für,
Na,
ja.
wenn man das jetzt genau belegen möchte, dann müsste man, also jetzt mal in meinem einfachen Kopf würde ich jetzt sagen, dann müsste man also eine ausreichende Stichprobe an Hunderassen sich vermehren lassen und diese Würfe müssten dann aufwachsen unter denselben Umweltbedingungen. Also jedes Individuum dieses Wurfes muss exakt unter denselben Umweltbedingungen wie sein Bruder oder seine Schwester aufwachsen. Und dann kann ich eine Aussage darüber machen. Weil dann sehe ich ja, was die Genetik ausrichtet. Wie gesagt, die Umwelt muss bei allen Geschwistern gleich sein. Aber sie dürften jetzt auch nicht zusammen groß werden, weil, warte mal, das dürfte auch nicht sein, glaube ich, würde ich jetzt sagen. Obwohl doch, das müsste gehen. Naja, wie auch immer, es wird gerade echt sehr verkopft, sehr, sehr fantasievoll. Ja, ich glaube, wir lassen es einfach jetzt mal so stehen, diese Studie. Ich denke, also wir haben schon festgestellt, es ist nichts Neues dabei rumgekommen, zumindest nicht von den Sachen, die du mir jetzt vorgetragen hast. Und ich würde jetzt einfach mal ein bisschen was über Genetik und so erzählen, um nochmal so ein bisschen Fachlichkeit in diesen Podcast zu bringen.
Aha, ich
Was
war dir
hältst
also nicht fachlich genug.
du? Nein, aber nö, ich fand, das war ein netter Austausch über die Online-Welt da draußen. Ja, soll ich das mal machen?
Ja, schieß los.
Also, ich habe dann gestern mal so ein bisschen hier meine Wälzer wieder aus dem Schrank gekramt und so, weil ich bin ja auch kein Genetiker. Also ich bin ja auch jetzt nicht vom Fach. Ich erzähle ja auch nur das weiter, was andere Menschen herausgefunden haben. Und ich finde es aber ziemlich wichtig, mal drüber zu sprechen, was denn, also wenn ich über Zucht und Vererbung und so nachdenke, oder nachdenken will, dann muss ich ja erstmal wissen, was Genetik eigentlich ist. Und also ich mache das jetzt wirklich ganz vereinfacht ausgedrückt, ist die Genetik ein Zusammenspiel aus dem sogenannten Genotyp. Das ist, was der Hund, also wir bleiben jetzt mal beim Hund, das ist das, was der Hund genetisch mitbringt. Und Umwelterfahrungen, die dann zusammen zum Phänotyp werden. So, und der Phänotyp ist quasi der Hund als Ganzes. Die Morphologie, die Physiologie und das Verhalten. Also, ich habe den Genotyp, das heißt, das, was genetisch mitgebracht wird vom Individuum. Und ich habe die Umwelterfahrungen. Und die beiden Sachen komplettieren dann den Phänotyp oder bilden den Phänotyp. Also der Phänotyp ist quasi das, was zu dem der Hund wird. Ja, verständlich?
Verständlich.
Gut. So, und dabei gibt es natürlich Unterschiede im Ausmaß und der Fachbegriff dafür ist Heritabilität. Heritabilität ist ein ziemlich schwer auszusprechendes Wort. Und die Definition dazu ist noch viel schwerer. Und zwar Heritabilität ist der Anteil der genetisch bedingten Varianz eines Merkmals an der phänotypischen Varianz dieses Merkmals in einer Population. Ja.
Hast du gerade was gesagt?
Ja. Ich sage es mal auf Deutsch. Wie
Mhm.
viel Genetik, ist im Endprodukt tatsächlich?
Ah ja, okay, das ergibt Sinn.
So. Manche Merkmale, also ich rede jetzt immer von, also die oder die Genetik oder die Wissenschaft redet von Merkmalen. Also wie sich was Gene schaffen, das sind Merkmale. Also ich werde jetzt im weiteren Verlauf immer Merkmale sagen, damit klar ist, was ich damit meine. Und manche Merkmale werden tatsächlich ausschließlich von den Genen bestimmt, andere dann wiederum, wie ich ja gerade schon sagte, von Gen und Umwelt etwa gleich, also es hält sich so die Waage. Und dann gibt es aber auch Merkmale, die fast ausschließlich von der Umwelt beeinflusst werden. Das heißt, ich habe innerhalb der Genetik, habe ich schon drei Ausprägungen von Genetik. Ne? Also ich kann nicht sagen, Genetik ist eins, sondern muss immer wissen, dass Gene und Umwelt zusammengehören. Ohne Umwelt keine Entwicklung und ohne Gene keine Entwicklung. So, oder keine Entwicklung, keine Zusammenführung zu dem Phänotyp halt, zu dem fertigen Wesen. Wobei wir ja nie fertig werden. Also erst wenn wir sterben, sind wir ja fertig. Aber das ist ja dafür ausschlaggebend, dass für die Entwicklung. So, und dann hat man in dieser Heritabilität, oh Gott, ist das echt ein fürchterliches Wort, hat man halt herausgefunden, dass es hochheritable Merkmale gibt. Das sind zum Beispiel die des Körperbaus, also Größe, Farbe, Fellqualität, Kopfform und so weiter. Dann gibt es noch die niedrig heritablen, das sind Merkmale aus dem Bereich der Vitalität, Krankheitsresistenz und die Wesens- und Verhaltensmerkmale. So, und ich habe da mal so ein paar Beispiele mit so aufgeschrieben zu der niedrigen Heritabilität. Also hoch muss ich, glaube ich, nichts großartig zu sagen. Ne? Also
Nö,
Größe,
das
die
ziemlich
Optik
eindeutig.
halt, das
Ja.
Aussehen.
Übrigens deckt sich das auch total mit dem, was in der Studie genannt wurde. Erzähl weiter.
Ja. Und Beispiele zu der niedrigen Heritabilität wären zum Beispiel die Anfälligkeit für Allergien. So, also die ist genetisch vorgegeben. Die Anfälligkeit dafür, aber ausbrechen kann die Allergie nur bei entsprechenden Auslösern aus der Umwelt.
Das kommt mir bekannt vor, tatsächlich vom Menschen.
Ja, es ist ja auch, es ist überall dasselbe. Wir sind alle nur ein Genpool.
Ja.
Na, also ich bin genetisch, kann ich prädispositioniert sein, Allergien zu bekommen. Aber ich bekomme keine, wenn ich nicht mit den Allergenen in Verbindung gebracht werde. Also wenn ich nicht in Kontakt damit trete. So, wenn ein Hund zum Beispiel allergisch gegen Getreide ist und der in seinem ganzen Leben nie Futter mit Getreide bekommt oder irgendwie Getreide zu sich nimmt, dann wird er nie eine Allergie bekommen. So, obwohl, das ist wie mit der Aggression, die innere Bereitschaft ist da. So, und diese innere Bereitschaft wird genetisch vorgegeben. Ja, das ist richtig. Aber sie muss halt durch die Umwelt auch ausgelöst werden. Oder sie wird es halt nicht. So, dann das Typische, hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, den kinderlieben und unkomplizierten Hund, den gibt es nicht. Es gibt kein Gen für kinderlieb oder unkompliziert. Gibt es nicht. So, das ist eine reine Entwicklung, eine Umweltentwicklung. Wie lerne ich Kinder kennen? Komme ich damit gut klar? Mache ich gute Erfahrungen mit Kindern? Mache ich überhaupt Erfahrungen mit Kindern? Mache ich sie früh genug? Mache ich schlechte Erfahrungen? Also das ist das, was dazu führt, wie ein Hund irgendwann mit Kindern umgeht. Und natürlich gibt es auch den grundsätzlich aggressiven, gefährlichen Kampfhund. Gibt es nicht. Hatten wir auch schon mal kurz angerissen in der eine Podcast-Folge, wo, um was ging es denn da? Ich weiß es gar nicht mehr, was
Ich
das
glaube,
Thema war.
um nicht Stereotypen, sondern wenn ich mir einen Porsche hole, weil ich zeigen will, dass ich ein dickes Auto habe, was ist das dann für mich? Ein
Ach, welchen
Statussymbol.
Hut? Ja, genau, das war es,
Ja.
genau. Ja, also auch das, es gibt keine Rasse, die von sich aus oder genetisch vorprogrammiert aggressiv oder gefährlich ist. Gibt es einfach nicht. So. Bei den letztgenannten Beispielen, also bei dem kinderlieben Hund und bei dem grundsätzlich aggressiv gefährlichen Kampfhund, gibt es aber trotzdem genetische Dispositionen. Also nehmen wir mal den Golden Retriever für den kinderlieben Hund. Es gibt da eine genetische Disposition, dass dieser Hund gut mit Kindern klarkommen kann, aber es braucht die Umwelterfahrung dafür. Und es gibt bei den Kampfhunden, nehmen wir da jetzt mal den American Staffordshire zum Beispiel, es gibt bei den Kampfhunden, Entschuldigung, dass ich den Begriff nenne, aber es ist halt so einprägsam. Bei den Listenhunden kann ich auch sagen, wie auch immer, oder ich sage einfach bei dem American Staffordshire. Gibt es eine genetische Disposition zur Aggression gegenüber Artgenossen? Die gibt es. So. Aber wenn der American Staffordshire früh genug, genau wie der Golden Retriever, mit Kindern früh genug mit anderen Hunden gute Erfahrungen macht, dann wird er sich diesen gegenüber höchstwahrscheinlich niemals aggressiv gebärden. So. Ohne die entsprechenden und vor allem fördernden Umweltbedingungen wird weder ein Retriever zum Familienhund, kein Malinois wird zum Schutzhund und kein American Staffordshire wird zum Kampfhund. Das ist nun mal so. Und da ist es ja gerade bei den American Staffordshire ist es ja auch noch mal wieder so wichtig, auch mal zu betonen, dass diese genetische Disposition zur Aggression beim Staffordshire auf andere Hunde ausgerichtet ist und nicht auf Menschen. Das wird ja auch immer so unter den Teppich gekehrt. Deswegen, also die Hunde stehen ja hauptsächlich auf der Liste, weil sie Menschen gebissen haben. So, das ist aber gar nicht das, was genetisch vorgegeben ist in ihnen. Sie sind auf die Aggression gegenüber Hunden ausgelegt, weil sie halt für Hundekämpfe missbraucht wurden. So, und im Hundekampf wäre es extrem fatal, wenn es eine genetische Aggression oder genetisch dispositionierte Aggression gegenüber Menschen geben würde, weil die Hunde müssen getrennt werden von ihren Menschen. Und da den Menschen passiert überhaupt nichts. Es geht nur um Artgenossen. Das ist ganz wichtig. Die sind nicht darauf ausgelegt, Menschen anzugreifen oder Aggressionen gegenüber Menschen zu zeigen. Überhaupt nicht. Alles nur Umwelterfahrungen. Alles. So, und dann gibt's, wir haben ja schon über die Spezialisten gesprochen, wo es dann auch Verhaltensweisen gibt, die genetisch vorprogrammiert sind. Das ist das Hüteverhalten beim Border Collie zum Beispiel, das Vorstehen beim Pointer oder das Apportieren beim Retriever. Also das sind so die typischen genetisch vorprogrammierten Verhaltensweisen, die dann halt über Selektion, wie ich es vorhin schon mal angeführt habe, ja, wie soll ich sagen, weiter gefördert werden. Ne? Also wenn du einen männlichen, einen weiblichen Border Collie hast, die beide gutes Hüteverhalten zeigen und da auch gelehrig sind und da halt, wie gesagt, das gut in ihren Genen scheinbar mitgebracht haben, dieses Verhalten, dann verpaart man diese beiden, um dieses Können weiterzugeben in anderen Hunden. So. Ist das verständlich, so wie ich es gerade umschreibe?
Ja, das ist total verständlich und deckt sich gerade mit einem Satz, den ich hier zufällig gelesen habe, der in der Studie nochmal erwähnt wird. Da wird auch von Merkmalen gesprochen und da wird nochmal die Fügsamkeit erwähnt, aber auch die Border Collie-Abstammung. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wahrscheinlich damit sowas gemeint ist, dass sie da einen genetischen Effekt der Rasse bestätigen.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir noch mal kurz auch zu den Merkmalen der hohen oder was ist zu den hohen heritablen Merkmalen zurück. Oh Gott, ich werde dieses Wort, glaube ich, nie wieder danach sagen nach diesem Podcast. Zur Erinnerung, das waren ja, also hochheritabel waren ja alle Merkmale des Körperbaus, also Größe, Farbe, Fellqualität und so weiter. Und gerade bei den bei den Border Collies oder bei Jagdhunden und so weiter, muss natürlich auch der Körper entsprechend gebaut sein, also und funktionsfähig. Also du brauchst ja für eine Hetzjagd zum Beispiel einen anderen Körperbau als für eine Stöber- und Baujagd. Also du kannst in der Regel wird kein Hund, der für die Hetzjagd gezüchtet wird, in einen Bau passen. Na, also das, auch da hast du wieder, das Verhalten wird gefördert, aber auch der Körper muss entsprechend dafür vorgesehen sein, also muss fähig sein, sonst nützt dir das Verhalten nicht, nix, wenn der Körper es nicht tragen kann, das Verhalten. So, genau, und dann hast du halt, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, diese Verhaltensweisen, die durch Zucht selektiv gefördert wurden, Herdenschutzhunde, nochmal die Hütehunde und die Jagdhunde, und das erreicht man halt dadurch, dass man die Hunde miteinander verpaart, die diese Verhaltensweisen halt vermehrt zeigen. Gut vermehrt zeigen. Also das, was ich möchte, sehe ich in Männchen und Weibchen oder Männlein und Weibchen, und die beiden verpaare ich dann, und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dann weiter gute Hunde dabei entstehen, in Anführungszeichen gute Hunde. So, und jetzt noch ein kleiner Ausflug in die Epigenetik. Also das ist ja, Genetik ist ja nicht nur Genetik.
Warte, ich grätsch dir kurz rein. Ich wollte nur
Ja.
sagen, dass ja genau deswegen auch wichtig ist, dass wenn ich mir einen bestimmten Hund hole von einer Zucht, dass ich mir anschaue, wie sind denn die Elterntiere und wie wachsen die Welpen auf. Also das bestätigt ja auch wieder das, was du gesagt hast. Es wird mit den Elterntieren gezüchtet, also ist ja auch wichtig zu wissen, wie sind die so drauf. Aber natürlich auch, wenn die Umwelt eine Rolle spielt, wie wachsen die Welpen dann letztendlich auf?
Ja, da komme ich jetzt zu. Das ist der Bereich der Epigenetik.
Achso.
Und zwar, ja, du hast vollkommen recht. Also, wenn man das sich anschauen kann beim Züchter, ist das schön. In der Regel ist der Rüde ja gar nicht dabei. Der ist ja, manchmal wird er ja sogar aus dem Ausland eingeflogen für einen Deckakt. Also, da gibt es ja auch ganz, ganz krude Dinge. Meistens siehst du ja nur die Mutterhündin mit den Welpen. So, aber das ist ja schon mal immerhin etwas. So, und also man hat ganz lange Zeit hat man gedacht halt, dass die Gene unser Schicksal sind und dass die unveränderbar sind. Also so wie der genetische Code halt geschrieben ist, so ist er, und da kann man nichts dran machen. Und seit man den Bereich der Epigenetik entdeckt hat, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, weiß man halt, dass es eine direkte Einflussmöglichkeit von Umweltfaktoren auf die Gene gibt. Also die Umwelt hat Einfluss auf unsere Gene und kann sie verändern. Nicht den genetischen Code, der bleibt gleich, aber ihren Aktivitätszustand. Das heißt, ich kann, oder die Umwelt hat Einfluss darauf, ob der Aktivitätszustand bestimmter Gene erhöht oder erniedrigt, ausgelebt wird. So. Und jetzt komme ich, also genau, das ist, da habe ich auch so ein paar Beispiele dazu. Jetzt, vielleicht einige fragen sich jetzt, ja, aber wo ist das jetzt, was hat das jetzt mit deiner Aussage gerade zur Zuchtstätte und so zu tun? Also schon, das weiß man auch mittlerweile aus der Forschung, dass ja schon der Fötus im Mutterleib, dass der schon Umwelteinflüsse wahrnimmt, also und auch in sich aufnimmt quasi. Wenn die Mutterhündin zum Beispiel ständig Stress hat, dann wird höchstwahrscheinlich aus dem Fötus ein gestresster Fötus. So, also der Hund kommt schon gestresst auf die Welt. So. Und natürlich auch mit allem, was dazugehört. Also mit einem Stresssystem, was ständig feuert. Das macht sogar Sinn, dass das so ist, weil wenn die Mutter beispielsweise, also in der Regel leben die Zuchtmütter nicht in einer stressigen und gefährlichen Umwelt, aber wenn dem so wäre, macht es Sinn, den Nachwuchs auf dieses Leben vorzubereiten. Und genau deswegen haben wir auch häufig bei den Auslandshunden, wo die Mütter auf der Straße leben und dann auch flüchten müssen, weil sie getreten werden oder verscheucht werden oder beschmissen werden und solche Geschichten. Also eine Distanz vor Menschen haben und ein stressiges Leben und eine gefährliche Umwelt, ist es dann häufig so, dass der Nachwuchs daraus, also die Welpen, die daraus entstehen, genau dasselbe oder auf dieses Leben vorbereitet werden und genau dieses Leben auch erwarten. Und dann kommen sie hier in die Großstadt. Ja, sehr schön. So, noch ein anderes Beispiel. Jetzt ist der Fötus auf der Welt. Epigenetik geht immer noch weiter. Die Mutterhündin fürchtet sich jetzt immer noch vor fremden Menschen und verkriecht sich panisch, wenn potenzielle Welpenkäufer zu Besuch kommen. Zum Beispiel gibt es auch, dass die Mutter dann schreiend wegläuft oder so, hat es alles schon gegeben. Das kann dann auch wieder dazu führen, dass der Welpe, der seine Mutter ja dabei beobachtet und auch die Gesamtstimmung aufnimmt, zumindest eine gewisse Skepsis fremden Menschen gegenüber entwickelt. Das ist einfaches Beobachtungslernen, hatten wir im Podcast Wie Hunde lernen.
Ja, na, und wie du sagst, das ist ja auch total wichtig fürs Überleben.
Ja. So, und jetzt habe ich einen Welpen, der schon über die Genetik, also über den Mutterleib, hat er schon Stress mitbekommen. Und jetzt kommt er auf die Welt und kriegt durch die Umwelterfahrung, die er jetzt macht, da sind fremde Menschen. Mama verkriecht sich panisch in der Ecke. Fremde Menschen sind also scheinbar potenziell gefährlich, macht halt auch noch die Umwelterfahrung dazu. Und so entwickelt sich dann der Phänotyp, das Gesamtbild. In dem Fall eines ängstlichen, unsicheren Hundes. Labil in der Regel, sehr Cortisol gesteuert, also Cortisol ist das Stresshormon, was hier feuert dann die ganze Zeit. Ja, und deswegen ist es halt tatsächlich so wichtig, dass wenn man solche Mütter hat, am besten sollte man gar nicht damit züchten. Oder man sollte sich halt um die Zuchtstättenbedingungen Gedanken machen. Ach ja, und genau, wenn die Welpen natürlich gar keine Menschen in dieser Phase, in der ersten Phase kennenlernen, dann können sie natürlich auch nicht programmieren, dass Menschen was Tolles sind. Das geht natürlich auch nicht. Also gar keine Erfahrung ist auch nicht gut. So, es gibt schlechte Erfahrungen und es gibt gar keine Erfahrung und es ist beides nicht gut. Wobei manchmal ist gar keine Erfahrung noch besser als schlechte zu machen, aber naja, wie auch immer.
Na, geht das auch in die andere Richtung? Also, wenn wir jetzt bei der Epigenetik bleiben, bin ich mir sicher, dass es ja auch anders geht. Selbst wenn ich als Fötus Stress erfahren habe, wenn ich dann in einer Umwelt aufwachse, die das nicht auch noch fördert oder mich nicht in Situationen ständig schmeißt, in denen ich gestresst sein muss, dann kann sich das ja auch bis zu einem bestimmten Punkt beruhigen, oder?
Ja, das ist mein Abschlusssatz. Natürlich also durch andere positive Umwelteinflüsse. Also nimmst du so einen Welpen, der gestresst auf die Welt kommt, und packst den dann in eine positive Umwelt, also wo er nicht mehr diesen Stress ausgesetzt ist und auch nicht mehr erleben muss, weil diese Umwelt halt nicht so stressig ist. Dann kann man da für den späteren Lebensverlauf natürlich gegensteuern. Aber das darf man halt nicht vergessen. Gerade das embryonale und frühkindliche Erleben verankert sich leider häufig sehr hartnäckig. Also, wenn man Pech hat, wird man immer einen Hund haben, der tendenziell dazu neigt, in dieses Verhalten zu verfallen wieder. Und man kann dagegen steuern, aber muss halt immer damit rechnen, dass auch dann neue Situationen er erstmal wieder sagt: Oh, kenne ich nicht, gruselig. Ne? Also die Pubertät ist auch nochmal so eine Phase, die auch sehr, sehr stark verankert wird, was in dem Zeitraum so erlebt wird dann vom Organismus. Aber gerade so halt, ja, embryonal und frühkindlich, das sind so die, früher hat man sie sensible Phasen genannt, das teilt man jetzt mittlerweile nicht mehr so ein, aber ja, das stimmt schon. Das, was da erlebt wird, prägt häufig fürs ganze Leben. Aber es ist halt keine echte Prägung. Ich kann es verändern. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ja.
Ja, das
So, und
finde
ich
ich
hoffe,
übrigens. Ja, erzähle.
dass ich jetzt mal so ein bisschen, also das war es jetzt von mir schon zum Thema Genetik. Ich hoffe, dass ich mal so ein bisschen das Wichtigste umrissen habe und reingepackt habe, dass man mal weiß, was überhaupt Genetik ist und was überhaupt passiert, wenn wir auf die Welt kommen und ja, wer und was uns zu dem macht, wer wir sind.
Also ich fand's top präsentiert. Du siehst zwei Daumen nach oben. Ich habe es alles
Dankeschön.
verstanden. Ja, und ich finde das Thema sehr, sehr spannend, gerade weil ich bin ja schon generell kein Freund davon, von diesem, das ist halt so, das können wir nicht verändern, oder ich bin so, das kann ich nicht verändern, mein Hund ist so, das ist alles Genetik, das kann ich nicht verändern. Und finde es halt umso schöner zu wissen, es gibt sehr, sehr viel mehr Faktoren als einfach nur Genetik. Und wie wir jetzt gehört haben, Genetik ist ja nicht nur eine Sache, sondern es zählen mehr Sachen mit rein. Und dass
Ja.
halt nicht einfach alles in Stein gemeißelt ist und nicht alles nur mit einer Sache entschuldigt oder erklärt werden kann. Und das finde ich eigentlich am wichtigsten.
Ja. Ja. Ich bin fertig.
Ich bin auch fertig. Fix und
Ja,
fertig.
das war ich vorher schon, aber ich jetzt bin ich auch mit meiner Professur durch. Ja. Schönes Thema, finde ich. Also es ist echt spannend und ich kann wirklich, ich habe ja jetzt gestern tatsächlich mal so ein paar Seiten auch weitergelesen in die eine und die andere Richtung. Also ich kann das Buch wirklich nur, also wer sich da ein bisschen mehr mit beschäftigen möchte, das ist echt Weltklasse, das Buch. Ich habe es schon mal empfohlen, aber ich habe jetzt noch mal festgestellt, wie gut es wirklich ist. Es ist super einfach zu lesen, es ist total super erklärt alles und ja, es ist nicht so trocken wieder wissenschaftlich. Ja, ich kann es nur jedem empfehlen, wer sich damit beschäftigen möchte und da mehr wissen möchte, sich dieses Buch zu kaufen. Gibt es jetzt mit Sicherheit auch schon in einer neueren Auflage.
Ja, danke schön. Ich habe auch eigentlich noch ungefähr 10 Bücher, die ich gerne lesen möchte, aber dafür braucht mein Tag 48 Stunden.
Ja, hat er nicht. Hat meiner auch nicht. Ja, aber dann lass uns doch nicht lange weinen, dann lass uns doch jetzt Schluss machen für heute. Was hältst du davon?
Genau, du gehst jetzt ins Bett und ich schaue mir jetzt die letzte Folge oder die letzten zwei Folgen, weiß ich noch nicht so richtig, wie weit ich komme, von Jack Reacher an. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Die Filme
Ja.
nicht, aber die Serie ist cool.
Echt? Ich fand auch die Filme gut. Also ich bin kein großer Fan von Tom Cruise.
Genau, das ist mein Punkt. Deswegen, so also der Schauspieler ist dann doch relativ wichtig. Und also verglichen mit der Serie finde ich die Serie besser als die Filme.
Echt? Okay, dann muss ich die tatsächlich. Ich habe sie schon vorgemerkt, aber bis jetzt war mir noch nicht so nach Action. Ich bin momentan eher so auf so einem Horrortrip. Ich gucke mir gerade ständig alte Schinken aus den 80ern an. Ja, genau, oh Gott. Aber es ist ein sehr angenehmes Popcorn-Kino. Ja. Ja, gut, dann machen wir den Sack zu für heute. Machen wir denn dann beim nächsten Mal Kastration?
Das setzen wir jetzt so fest. Das machen wir.
Gut, alles da. Es sei denn, es kommt wieder irgendeine Studie dazwischen und die Welt steht wieder Kopf. Da müssen wir natürlich auch
Dann müssen wir
reingrätschen.
einschieben. Aber
Ja.
wenn dem nicht so ist, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Und da geht es dann um Kastration. Genau.
Alles klar. Dann bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war Wolfsgeflüster. Themenideen und Fragen sind uns jederzeit willkommen unter info@couchwolf.de oder auf unseren Instagram-Profilen Couchwolf und Nepa the Dog. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne ein Abo da und empfehlt uns weiter. Bis zur nächsten Folge.